Der sympathischste Koch der Welt, Vincent Klink, erzählt aus seinem Leben. Sitting Küchenbull. Wer Kochshows im deutschen Fernsehen meidet, macht prinzipiell wenig falsch. Zwar scheinen Inhalt und Medium oberflächlich zu harmonieren, im Bild knackig frische rote Tomaten, ein paar überkontrastiert gelbe Spaghetti, ein rasengrünes Blatt Basilikum gepflückt, dazu ein kompetent angezogener Mittelalter und wir fühlen uns gut beraten. Das Problem, der Mann im Fernsehen ist im Allgemeinen böse und dumm und hält sie, den Zuschauer, für noch viel dümmer. Denn der professionelle Koch ist oft näher am Psychopathen als andere Berufsgruppen, begründet in der ihm eigenen Arbeitszeit und dem sich daraus ergebenden Mangel an Kontakten mit Menschen aus Fleisch und Blut, denn Köche funktionieren anders als wir auf Basis von Cholesterin und Alkohol. Wie er jedes böse Grinsen eines Johann Larfer beim Präsentieren von Mettbrötchen sehen musste, dessen Zubereitung er dem Fernsehpublikum 10 Minuten lang erklärt hatte, wird den Schreck nie wieder los. Dass man zudem bei einem solchen Lebenswandel dem Playboy näher ist als der Zeit, erklärt das oberflächliche Gockeln, wenn am Freitagabend 5 mittelbegabte Fernsehköche die halbwegs amüsante Sarah Wiener testosteronschwanger anbrunfen. Die Ausnahme zur Regel kam im Studio B vor einigen Monaten zu positiver Rezension. In seiner Funktion als Herausgeber der kulinarischen Kampfschrift Häuptling eigener Herd. Sein Name ist Vincent Klink und schon die Tätigkeit als Schreibender und Schreibender Veröffentlichender genügt, ihn von der obigen Herde Unsympathen zu scheiden. Man fragt sich, wie sich das anließ, und Vincent Klink beantwortet es in seinen Ende letzten Jahres erschienenen autobiografischen Notizen Sitting Küchenbull, im Untertitel mal wieder verlagstreffsicher am Inhalt vorbei gemarketingt, gepfefferte Erinnerungen eines Kochs. Wer noch nach einem Bild vor Augen sucht, Vincent Klink hat keine Kochen ganz toll, aber super einfach Kochshow bei den Privaten, hütet sich den erwähnten massenkulinarischen Clusterfuck im freitagabendlichen ZDF beizuwohnen und fühlt sich viel wohler im zugegebenermaßen skurrilen ARD-Mittagsmagazin, wo er sicher ein wenig über die Biederei kichert, aber andererseits ein Publikum interessierter alter Damen vor dem TV-Gerät weiß, die es noch verstehen, Rouladen zuzubereiten und denen er dort mit schwäbischem Charme die eine oder andere Nuance verspricht. Das Ganze passiert in lässig essverliebter Nonchalance, Kochen nicht als Streben nach Perfektion im Handwerk, sondern im Resultat. Ein Risotto braucht nicht 20 Minuten, langes kellenweises Nach- und Nachgeben von Fond, einmal die Menge drauf, die der Reis aufsaugt, und man hat die Hände und den Kopf frei für Nützlicheres oder Schöneres oder einfach beides, wie einen Nachtisch, der auch dem TV-Zuschauer zu einem solch stolzen Prachtbauch verhilft, wie ihn Vincent Klink auf dem Cover von Sitting Küchenbull liebevoll ins Weitwinkel hält. Zu solcher Geste gehören Ironie und Bescheidenheit, und diese beiden Angewohnheiten kombiniert sind das Markenzeichen von Klink. Wie man zu diesem kommt, erklären uns kurz und kurzweilig gehaltene Episoden aus dem Leben des Sternekochs. Vom Aufwachsen über die Lehre bis zur Verleihung besagter kulinarischer Auszeichnung, also ein Zeitraum von den Untiefen der 50er Jahre bis zu den späten 80ern, justament also auch dem Zeitraum, in dem sich, so die Legende, die Deutschen das Feinschmecken beigebracht haben, was angesichts des Ausgangspunktes nicht schwer war, aber wenn man vom westlichen Rand der Republik absieht, im Vergleich mit jeder Dorfkaschemme zwischen Sizilien und Lyon, jedoch bis heute nicht erfolgreich war. Doch stammt Vincent Kling dankenswerterweise aus eben diesem Foie Gras-Gürtel entlang des Rheines und wuchs zudem noch als Sohn eines Veterinärs auf. Dies bescherte dessen Familie gerade nach dem Ende des Krieges einen stets volleren Tisch als dem Nachbarn, zerstörte der Krieg durch jede Ordnung, nicht jedoch die bürokratischen Hürden, die ein Bauer am Schlachttag zu meistern hatte, namentlich die Fleischbeschau durch den Veterinär. Diese brachte Vincent Klings Vater regelmäßige Deputate von Wurst und Schinken und diese dem jungen Vincent als häufiger Begleiter des Vaters auf dessen Reisen von Hof zu Hof in Kontakt zu dem, was Kochleben lange Leidenschaft werden sollte, die Wurst und deren Macherei. Vater war ganz katholischer Nachkriegsschwabe, ein kultur- und musenloser Tyrann, die bucklige Verwandtschaft gut vernazieht, was Kling geheimnislos und unentschuldigend erzählt. Und somit sind alle Voraussetzungen gegeben, aus dem Sohn einen ebenso stumpfen Veterinär, im besten Falle Metzger, zu machen. Glücksumstände jedoch bescherten Vincent Kling einen Opa väterlicherseits. Auch wenn der junge Vincent das ganz anders sah. Opa väterlicherseits war Studienrat im Ruhestand und sorgte mit eiserner Privatlehrersfaust für die humanistische Ausbildung des Veterinärssohns. Meine Zähne muss Bötter sein, sonst hilft's nichts, wurde feuerzangenbolisches Motto der Jahre bis zur Adoleszenz. Wer gammelt, vergammelt, die Regel im Haushalt des Opa Klings, und somit wurde jede freie Minute, die Vincent Kling in dessen Haushalt verbrachte, für geistesbildende Maßnahmen verwendet, was dem Studenten wider Willen eine fundiert historisch-philosophische künstlerische Ausbildung verpasste, die ihn zeitlebens von seinen dumpen Kollegen unterscheiden sollte. Um dem Perfect Storm der Menschwerdung Kling zum Adjektiv zu verhelfen, gab man dem Jungen mit Beginn der Pubertät aus disziplinarischen Gründen in die Fittiche von katholischen Mönchen in eine Klosterschule mit Internat. Was er dort unter viel verständlichem Gezeter lernen sollte, war der Hauch an Zielstrebigkeit, der den Freigeist vom Loser scheidet. Und wir sind mit Herrn Kling nachträglich denn doch der Institution Kirche in diesem ganz speziellen Fall dankbar. Als es zur Lehrwahl kam, ergab sich ein weiterer glücklicher Umstand familiärer Natur. Hatte der über die Wirtschaftswunderjahre zu Ansehen und bescheidenem Wohlstand gekommene Vater doch einen kulinarischen Verein namens Cour Culinaire gegründet, der sich an den Wochenenden über die Grenze zum nahen Frankreich begab und dort die Feinschmeckerei erlernte. Aus den daraus geknüpften Kontakten ergaben sich Möglichkeiten, Vincent Kling bei besten Köchen die von ihm schließlich gewählte Kochausbildung absolvieren zu lassen, was aus einem schwäbischen Veterinärssohn schließlich einen wilden, zielstrebigen, urständigen, humanistisch gebildeten Koch machen sollte. Fast ein Wunder. Von dieser Stelle im Leben des Vincent Kling an lasse ich die Geschichte dem Leser zur Entdeckung. Was ihn in Sitting Küchenbull erwartet, ist ein richtiger Schriftsteller. Kein Koch mit Ghostwriter und Geldbedarf, jemand mit Lust am Erzählen und im Können, dies interessant zu tun. Der Rezensent als Abonnent der erwähnten kulinarischen Literaturzeitschrift Häuptling eigener Herd kann zudem eine höchst erfreuliche Entwicklung im Schreibstil des Autoren erkennen. Waren die ersten Texte Klings noch ein wenig unselbstbewusst und zuweilen holprig, ist aus ihm ein Geschichtenerzähler mit eigenem Stil geworden, so vielfältig wie sein Tun und Werden. Rezepte, kleine philosophische Abschweifungen, Angelismen, schenkelklopfend lustige Situationskomik und eine Unaufgeregtheit, wie sie einem Fernsehkoch wie einem Autoren so ungemein steht, machen Vincent Klings Sitting Küchenbull zu einem vergnüglichsten Lesevorgang für einen selbst und zu einem der Geschenke, für die man beim nächsten Besuch begeisterten Dank erhält, denn etwas Neues wurde vom Beschenkten entdeckt. Ein sympathischer Fernsehkoch.
So, also muss man sich mich vorstellen, wie ich mich mit meinem Koffer und dem Seesack bei den Kameraden einreite. Gleichschritt ließ ich auf diese Weise nicht halten. Aber ich war ja auch kein Fußgänger, sondern Angehöriger der fahrenden Truppe. Ein motorisierter Pansermann, kein gemeiner Stoppelhopser, Schütze-Arsch, Dreckfresser oder Schützengrabendepp. Sobald wir im Panzer saßen, wurden aus dem Seesack die Wungmusee-Flaschen geholt, die exakt in die Halterungen der Nebelgranaten passten. Diese schmissen wir stattdessen nach hinten zu den Raketen, die dort in einem Hydrauliksystem aufs Abfeuern warteten. Das Wetter war herrlich. Schmetterlinge überwachten den Luftraum. Wir bezogen am Waldrand Stellung und spannten ein Tarnnetz über unser Gefährt. Nun kam das Warten auf die Befehle. Nichts tat sich. Stundenlange Ruhe. Unsere Vorgesetzten hatten uns wohl vergessen. Aus unserem Nachbarpanzer drangen Flüche und Hungerchöre. Denn obschon wir den Feldköchen unseren Standort bereits einige Male per Funk durchgegeben hatten, fand uns der Küchenwagen offensichtlich nicht. Laut klagte auch unser Fahrer, ein wirklich netter Kerl von unendlicher Sanftmut, den wir Schwappel nannten. Er war so dick, dass er sich nur mit größter Mühe durch die Fahrerluke quetschen konnte. Dass ich Kommandant war, kümmerte ihn wenig. Doch meines Koffers wegen war er mir absolut hörig. Betont langsam begann ich, am Schloss des Fiberglasbehältnisses zu hantieren. Als ich endlich dessen Deckel lüpfte, entströmte ihm heftiger Zwiebel- und Knoblauchgeruch. Alle guckten selig. Ich packte aus. Zuerst stellte ich einen Campingkocher mit extra großer Gasdose auf. Der große Topf beherbergte ein Säckchen Reis und einige Knoblauchknollen. Schwabbel bekam eine Zwiebel samt Schneidbrettchen in die Hand gedrückt. Der ständig verkaterte Charlie krabbelte durch die Beifahrerluke, um den Wasserkanister von der Außenhalterung zu holen. Für meinen mittlerweile bundeswehrberühmten Risotto wäre frische Butter ideal gewesen. Doch wegen mangelnder Kühlung empfahl sich Olivenöl. Die Zwiebelwürfel in den Topf, 4 Tassen Reis drauf und 3-mal so viel Wasser dran. Kurze Pause. Oben auf dem Panzer deckte Raketenschütze Otto Walter den Tisch, indem er die Eisenplatte putzte. Er wurde Nullenverwalter genannt, seit dem Vorfall, als er die Bundeswehr verdächtigte, sie schriebe seinen Vornamen falsch. Im Alkoholdunst eines Morgens hat er auf dem Dienstplan das O hinter seinem Namen als Null gelesen und vor Empörung dermaßen randaliert, dass die Feldjäger den 2-Zentner-Mann schließlich in den Knast tragen mussten. Seither war er der Held der Kompanie. Im Bauch des stillenden Ungetüms, vor Seitenwind geschützt, begann der Reis zu kochen. Nicht schnöder Milchreis oder die Armensorte des Po-Deltas, der Arborio-Reis. Nein, hier werkelte ein Spezialist. Im Koffer lagerten mindestens noch 3 Pfund Riso Canaroli Superfino. Zusammen mit einigen Brühwürfeln wanderten auch endlich die Knoblauchzehen in den Topf, die wir auf dem frisch gestrichenen Panzerboden gequetscht hatten. Normalerweise roch ein Panzer immer nach Farbe, Diesel und Hydrauliköl. Unser Raketenjagdpanzer aber war so mit Knoblauch imprägniert, dass ein kontrollierender Vorgesetzter, von oben durch die Abschussluke äugend, ums Haar seinen Magen in unsere gute Stube entleert hätte. Der Reis begann dick zu werden, hohe Zeit, dem Gericht den letzten Schliff zu geben. Ich kippte Schaumwein dran, bröselte eine getrocknete Chili in den Topf und Schwappel drehte wild an der Pfeffermühle. Die Körner hatten inzwischen den richtigen Biss, außen cremig weich und im Kern noch etwas fest. Den Begriff al dente kannten wir noch nicht, womöglich hätten wir das mit Zahnpasta in Verbindung gebracht. Nun musste die Flüssigkeit schleunigst eingekocht werden, damit unser Gericht nicht zu Pams geriet. Der Campingkocher wurde also auf Vollgas gedreht und fauchte wie ein Düsenjäger. In unsere Kombüse machte sich langsam der Sauerstoff rar. Mit rotem Schädel drehte ich den Bajonettverschluss der verhassten Bodenluke auf, um für Durchzug zu sorgen. Verhasst war diese Öffnung deshalb, weil sie normalerweise immer dann zur Anwendung kam, wenn der Panzer vom Ausbilder direkt über ein Schlammloch befehligt worden war. Dann folgte nämlich gleich das Kommando »Ausboden«. Das bedeutete, sich durch dieses Loch unten aus dem Panzer hinauszuzwängen und unter demselben hervorzukriechen. Des Schlammlochs wegen kamen dann zwischen den Ketten keine stolzen Soldaten zum Vorschein, sondern Wesen, die aussahen wie Säue, die sich eben gesuhlt hatten. Der Durchzug schaffte Erleichterung. Ile d'Olive de Provence wurde untergerührt. Nicht schlecht. Womöglich aus Ehrfurcht vor dem Gericht war Schwabel ins Flüstern geraten. Doch dann ermannte er sich und schrie oben durch die Luke: »Nullenverwalter, die Teller her, Essen fassen!« Wir lümmelten uns auf dem Panzerdeck. Natürlich hätten wir auch unten in unserem Raketenzimmerchen mampfen können, dann jedoch hätten wir bei der Besatzung des Nachbarpanzers keinen Neid erregt und zu der gehörte unser Zugführer. Diese Niete von einem Leutnant, frisch aus der Offiziersausbildung, wollte uns immer kujonieren. Erst in der Vorwoche wieder. Wir schlappten in Reihe und Glied Richtung Schießplatz und so wie wir im größten Morast standen, schrie der Mann: »Tiefflieger von rechts!« Verdammt, das bedeutete, dass man sich unverzüglich in die Matsche zu werfen hatte. Chef wo? Ich sehe nichts, brüllte Nullen für Walter und diskutierte unter raumgreifenden Ausschreiten so lange, bis wir angenehm trockenen Rasen erreicht hatten. Dort warfen wir uns in Deckung und ließen uns danach viel Zeit mit aufstehen. Der Risotto war klasse. Wir stopften ihn mit solchem Heißhunger in uns hinein, dass es in der Speiseröhre zum Stau kam. Da musste natürlich Wong Musue nachgeschüttet werden. Hungrigen Katern gleich kamen unterdessen die Nachbarn angeschlichen, zum Schluss auch der Leutnant. Und freundlich wie nie. Ich stieg deshalb nochmals hinab in den duftenden Bauch des Panzers. Da endlich kam der Küchenlast in die Waldschulung gerumpelt. »Wo kommt denn ihr her, ihr blöden Küchenbullen? Seid wohl schon seit dem letzten Weltkrieg unterwegs? Wir sind hier am Verhungern«, maulte Nullen vor Walter. »Was habt ihr denn in euren Tornistern? Fresst doch eure Epa, ihr Arschlöcher«, schallte es zurück. »Selber Arschloch, den Scheißdreck könnt ihr selber fressen«, setzte Nullenverwalter mit wohlgesättigter Überheblichkeit nach. Epa, das war die berüchtigte Einsatzverpflegung, Überlebenspäckchen, die schmeckten, als stammten sie aus der Zeit der Berliner Blockade. Die Küchenbullen luden einen Thermobehälter mit Eintopf ab und gaben wieder Gas. Der Küchenlaster blökte beleidigt, als hätte das alte Blech auch Empfindungen. Dann eierte er im kleinsten Allradgang weiter den von Panzerketten zerwühlten Waldweg entlang. Wir schalteten das Funkgerät auf eine entlegene Frequenz, um bei der Siesta nicht gestört zu werden. »Wenn jetzt der Russ käme, der könnte uns mit dem Taschentuch erschlagen«, murmelte Nullenverwalter noch im Wegdämmern. Aber ich dachte mir, der würde uns nichts zuleide tun. Wir würden die Waffen wegschmeißen und dem Iwan einen rattenscharfen Risotto kochen.